SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Vanja Weingart. Guten Abend. 40% der Corona-Infektionen bleiben unerkannt. Wir berichten über eine neue Corona-Studie an der Universität Mainz. Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der EU. Welche Mittel hat die Gemeinschaft, wenn rechtskonservative Staaten auf Grundwerte pfeifen? Und wie kommt die Energiewende in Baden-Württemberg? Im Interview die neue Landesumweltministerin Thekla Walker. Das sind drei der Themen bis 6:30. Viele Eltern fragen sich im Moment, sollen wir unsere Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen? Die Delta-Virus-Variante breitet sich auch in Deutschland aus und die Entwicklung in Großbritannien zeigt, dass sich dort auch viele Kinder und Jugendliche anstecken. Bundesgesundheitsminister Spahn hat heute dafür geworben, dass auch Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus geimpft werden. So solle eine hohe Impfquote in Deutschland erreicht werden. Die Ständige Impfkommission empfiehlt dagegen, Impfungen für Jugendliche ausschließlich bei Vorerkrankungen und für Risikopatienten. Es ist wie so oft in der Pandemie, es gibt nicht nur eine Meinung und keiner weiß wirklich, wie sich das Virus weiterentwickelt und ausbreitet. Da helfen Studien und Forschung. Und die Mainzer Universitätsmedizin hat am Nachmittag die Ergebnisse einer Covid-19-Studie vorgestellt. Mit 10.000 Teilnehmern ist es eine der größten Bevölkerungsstudien seit Ausbruch der Pandemie. Rabea Amri berichtet.
Es ist ein Goldschatz, der hier in Mainz liegt, sagt der medizinische Vorstand der Universitätsmedizin Mainz Norbert Pfeiffer über die Gutenberg-Covid-19-Studie. Zu Beginn der Pandemie seien so viele Fragen offen gewesen und die Antworten darauf habe man verzweifelt gesucht.
Wer ist gefährdet? Wer ist nicht gefährdet? Wer infiziert sich? Was verhindert eine Infektion? Und durchaus die Frage, sollte man Masken tragen, war am Anfang umstritten und wurde durchaus auch negativ beantwortet.
Forscherinnen und Forscher der Unimedizin Mainz beschlossen deshalb, Daten zu sammeln. Die Grundlage dafür gab es längst, denn seit 2007 läuft eine groß angelegte Gesundheitsstudie an der Unimedizin, an der rund 15.000 Menschen teilnehmen. 10.000 Menschen aus dem Rhein-Main-Gebiet konnten nun für die Covid-19-Studie gewonnen werden. Im Herbst 2020 ging es los. So sammelten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel 1 Million Blutproben. Die Erkenntnisse aus der Studie sind vielfältig. Eins der wohl wichtigsten Ergebnisse, die Dunkelziffer der Menschen, die mit Covid-19 infiziert sind oder waren, ist höher als bislang angenommen, sagt Studienleiter Wild.
Was heißt das? Zu 10 Personen, die wissentlich infiziert sind, müssen wir 8 hinzurechnen, die unwissentlich infiziert sind. Oder auf die Situation in Deutschland, Robert Koch, Dashboard, 3,73 Millionen Menschen sind derzeit infiziert und das bedeutet, dass sie knapp unter 3 Millionen Menschen im Endeffekt nochmal hinzurechnen müssen, die unwissentlich eine Infektion durchgemacht haben.
Damit sei Deutschland wohl näher an der Herdenimmunität als bislang gedacht. Untersucht wurde außerdem das Infektionsrisiko für verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Anders als häufig behauptet, seien zum Beispiel Menschen, die mit Kindern in einem Haushalt zusammenlebten, nicht gefährdeter, so Wild. Zwar sei das Risiko höher, je mehr Kinder im Haushalt lebten, das Risiko steige aber genauso mit einer steigenden Anzahl an Erwachsenen.
Es ist die Gesamtzahl der Personen in einem Haushalt und das, was wir als stärksten Faktor identifizieren könnten, ist die Quadratmeterzahl.
Menschen in prekären Wohnverhältnissen seien also besonders gefährdet. Und genau bei dieser Gruppe Menschen sei die Impfbereitschaft am geringsten. Für die weitere Impfkampagne bedeutet das,
dass wir genau die Menschen aus diesen Bevölkerungsgruppen erreichen müssen. Und das bedeutet sicher, dass wir natürlich besser über die Impfung kommunizieren müssen, Angebote bei Arbeitgebern oder im Stadtteil vor Ort. Und dass wir vielleicht auch noch mal kommunizieren sollten, dass die Impfung nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Menschen hilft.
Und auch eine der wichtigsten Fragen vom Beginn der Pandemie wurde von der Mainzer Covid-19-Gutenberg-Studie eindeutig beantwortet. Ja, Masken bringen was. Abstand halten auch.
Also ganz klar, ich kann mein Risiko auf die Hälfte reduzieren, wenn ich den Abstand einhalte. Und für den Tragen des Mund-Nasen-Schutzes analog, Menschen, die angeben, das nie oder selten zu tun, haben ein Infektionsrisiko von 5,3% versus Menschen, die das immer oder fast immer tun, von 3,5%. Das ist ungefähr ein Drittel des Risikos.
Auch die psychischen und seelischen Auswirkungen der Pandemie wurden in der Studie untersucht. Die Ergebnisse werden noch ausgewertet. In einer zweiten Phase der Covid-19-Studie sollen dann auch Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung genau analysiert werden.
Aus Mainz der Bericht von Rabea Amri. Die Rechtsstaatlichkeit in EU-Ländern, sie war heute Thema im EU-Parlament. Und wie erwartet, richtete sich der Fokus auf Polen und Ungarn. Immer wieder hat das Parlament kritisiert, dass die beiden Länder gegen Grundwerte verstoßen. Letzter Fall, das sogenannte Homosexuellengesetz in Ungarn. Das hat EU-Kommissionschefin von der Leyen als Schande bezeichnet. Und über allem steht die Frage, was kann die EU tun, wenn einzelne Mitglieder Gesetze verabschieden, die andere Mitglieder oder andere Länder untragbar finden. Die Debatte heute in Brüssel fasst Michael Schneider zusammen.
Im Ton war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen deutlich. Vor dem Europaparlament ließ sie keinen Zweifel daran, was sie von der ungarischen Gesetzgebung hält. Das Gesetz sei schändlich, so von der Leyen, und sie versprach:
Ich werde alle Instrumente, die der Kommission zur Verfügung stehen, nutzen, um diese Grundsätze zu verteidigen.
Den Parlamentariern aber reichte das nicht. Eine große Mehrheit im Parlament forderte in einer hitzigen Debatte, sofort Schritte gegen Budapest zu unternehmen. Außerdem solidarisierten sich Abgeordnete vieler Parteien mit homo-, trans- und bisexuellen Menschen, die in Europa diskriminiert werden. Ein von mehreren Parlamentariern in Auftrag gegebenes Gutachten kam außerdem zu dem Schluss, dass die Kommission Sofortmaßnahmen gegen Ungarn verhängen könnte. Die Kommission habe also Handlungsoptionen, nutze sie aber nicht, so etwa der liberale Abgeordnete Moritz Körner.
Und verdammt nochmal, ich erwarte, dass jetzt reagiert wird und dass wir endlich handeln sehen in dieser Frage. Ich kann es nicht mehr erklären, hier zu stehen, und ich kann es keinem Schwulen, keiner lesbischen Frau mehr in Europa erklären, dass das nicht endlich passiert.
Kritik daran kam aus den betroffenen Ländern selbst und von den europakritischen und nationalistischen Kräften im Parlament. Der AfD-Abgeordnete Jörg Meuthen etwa warnte vor einer Kampagne gegen die Souveränität der Mitgliedstaaten.
Es steht der EU und ihren Institutionen nicht zu, sich in demokratisch getroffene Entscheidungen in den Mitgliedstaaten einzumischen.
Die Debatte im EU-Parlament. Und bevor wir sie gleich besprechen, eine wichtige Verkehrsmeldung. Vorsicht auf der B27 in Stuttgart zwischen Stuttgart-Fasanenhof und Stuttgart-Degerloch. Tränke in beiden Richtungen sind Kinder auf der Fahrbahn. Vorsicht auf der B27 in Stuttgart zwischen Stuttgart-Fasanenhof und Stuttgart-Degerloch. Tränke Kinder auf der Fahrbahn. Und wir gehen zurück nach Brüssel. Die Frage geht an unseren Brüssel-Korrespondenten Stefan Überbach. Lassen sich Polen und Ungarn durch Drängen und Drohen im EU-Parlament beeindrucken?
Also ich denke, vom Europäischen Parlament ganz sicher nicht. Den Abgeordneten fehlen ganz einfach die Möglichkeiten, gegen Rechtsstaatsfeinde und Demokratieverächter wirksam vorzugehen. Das müssen schon andere machen. Allen voran die EU-Kommission. Die hat ja darüber zu wachen, dass sich alle Mitgliedstaaten an die europäischen Verträge halten. Allerdings ist es im Falle Ungarn ja ganz offensichtlich so, dass Ministerpräsident Orbán diese Konfrontation mit der EU regelrecht sucht, weil er das Feindbild Brüssel bei seinen Anhängern inzwischen fest etabliert hat. Er will ja im nächsten Jahr wiedergewählt werden. Und ich denke, er glaubt und hofft, dass ihm dieses Wir gegen die Eurokraten innenpolitisch hilft. Und da wird er sich dann von Appellen aus dem Europaparlament nicht beeindrucken lassen, sondern im Gegenteil das ganze Ausschlachten nach dem Motto, seht ihr, da wird schon wieder versucht, aus Brüssel bei uns reinzuregieren.
Wie konkret kann die EU-Kommission mehr Druck machen?
Naja, es gibt die Vertragsverletzungsverfahren, die dauern allerdings in der Regel sehr lange und landen dann irgendwann mal vor dem Europäischen Gerichtshof. Es laufen wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit auch schon sogenannte Artikel 7 Verfahren gegen Ungarn und gegen Polen. Die können am Ende theoretisch zum Entzug der Stimmrechte für diese Länder führen. Das muss aber einstimmig entschieden werden, und Warschau und Budapest haben schon gesagt, dass sie sich auf jeden Fall gegenseitig helfen werden. Also das ist jetzt kein besonders scharfes Schwert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ein bisschen anders sieht das aus bei dem neuen Druckmittel, das die Kommission seit Anfang des Jahres in der Hand hat. Sie kann nämlich Fördergelder kürzen, wenn europäische Grundwerte mit Füßen getreten werden. Allerdings nur dann, wenn von diesen Verstößen die finanziellen Interessen der EU bedroht sind, was jetzt zum Beispiel bei diesem umstrittenen sogenannten homosexuellen Gesetz in Ungarn zumindest auf den ersten Blick nicht unbedingt der Fall ist. Ungarn und Polen haben gegen dieses Instrument auch vor dem EuGH geklagt. Die Entscheidung steht noch aus. Aber Kommissionschefin von der Leyen hat hier im Parlament am Vormittag klar angekündigt, dass sie die ersten Verfahren im Herbst auf den Weg bringen will. Und das ist nach Ansicht des Europäischen Parlaments auch überfällig. Die Parlamentarier drohen der Kommission inzwischen mit einer Klage wegen Untätigkeit. Und diese Peinlichkeit will sich das Team von der Leyen ganz offensichtlich ersparen.
Könnten auch die Corona-Hilfen, die ja sicherlich auch Ungarn und Polen haben wollen, ein Hebel werden?
Also im Moment gibt es ja tatsächlich die Meldung, dass die EU-Kommission die Fördergelder, die Aufbauhilfen für Ungarn zurückhält, weil da angeblich nicht gesichert ist, dass diese Gelder auch für ihre dafür vorgesehenen Zwecke ausgegeben werden, dass die Kontrollinstanzen in Ungarn nicht gut genug sind. Aber da ist es von Seiten der Kommission ganz klar, man versucht da jetzt keinen Konnex, keine Verbindung herzustellen zwischen diesen Geldern und Rechtsstaatsverstößen, denn das wäre nach den europäischen Verträgen gar nicht machbar. Also diese Verbindung herzustellen, das haut nicht hin. Allerdings ist es zunächst mal ein Warnsignal, würde ich sagen, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, am Geldhahn zu drehen. Für die Europäische Kommission auch, wenn sich der Zusammenhang zu Rechtsstaatsverstößen auf den ersten Blick nicht herstellen lässt.
Wird dieser Streit mit den rechtskonservativ regierten Ländern zum Dauerproblem in der EU?
Ich denke, das ist er schon längst. Wir haben es ja beim letzten Gipfel vor 2 Wochen gesehen, wie der Streit mit Ungarn alles andere überschattet hat. Ungarn ist ja zum Beispiel von den Niederlanden sogar der Austritt aus der EU nahegelegt worden. Und danach hatte dann unter anderem Angela Merkel, die deutsche Bundeskanzlerin, gesagt, also wir haben ein Problem, das deutlich über Ungarn hinausreicht, nämlich bei der Frage, wie die EU der Zukunft eigentlich aussehen soll. Soll Europa weiter zusammenwachsen, wie es eigentlich vorgesehen ist oder nicht? Und wenn wir uns mal die Zeitungsanzeigen angucken, die Viktor Orban in dieser Woche in Deutschland geschaltet hat, dann wird doch ziemlich klar, dass es da überhaupt kein gemeinsames Verständnis gibt. Orban will das Europaparlament entmachten. Er wettert gegen das europäische Imperium, das Brüssel angeblich errichten will. Und wenn wir jetzt noch die gemeinsamen Grundwerte dazu nehmen, die es nach Orbans Lesart überhaupt nicht gibt, also dann geht es schon um die Grundpfeiler der Europäischen Union. Und die Frage ist, wie weit mögliche Orban-Freunde in Polen oder Slowenien, vielleicht auch in Tschechien oder der Slowakei, anderswo bereit sind, einen solchen Konfrontationskurs mitzugehen.
Stefan Überbach aus Brüssel war das. Trotz Corona-Pandemie, EU-Bürgerinnen und Bürger sehen im Klimawandel das weltweit größte Problem aktuell. Laut der neuesten Eurobarometer-Umfrage vom Montag sind 90% der Befragten dafür, verstärkt auf erneuerbare Energien zu setzen. Und da sieht sich die EU-Kommission bestätigt. Der Green Deal ist auf den Weg gebracht. Nächste Woche will die Kommission Einzelheiten für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft in der EU vorstellen. Nicht nur auf EU-Ebene, auch auf Landesebene wird an dem Thema gearbeitet. In Baden-Württemberg heute und morgen zum Beispiel bei der 4. Regionalkonferenz Mobilitätswende und beim Energiewendekongress Baden-Württemberg. Im SWR2-Tagesgespräch habe ich darüber mit der neuen Umweltministerin des Landes, Metekla Walker von den Grünen, gesprochen. Frau Walker, das Ziel ist, 2040 klimaneutral zu werden. Beim Energiewendekongress diskutieren darüber Unternehmen, Verbände, Kommunen und die Landesregierung. Welche Rolle spielt die einzelne Bürgerin, spielt der einzelne Bürger in der Energiewende?
Der einzelne Bürger hat dabei auch eine wichtige Rolle, denn jeder trifft ja täglich auch Entscheidungen, ja. Konsumentscheidungen, Entscheidungen, zum Beispiel wie man mobil ist oder wie man weiter mit seinem Haus umgeht, ob man das saniert, ob man da eine PV-Anlage aufs Dach macht oder nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Entscheidungen. Ich habe jetzt mal nur 2 rausgegriffen, die Millionen Menschen täglich treffen und auch ihren Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Klimaschutzziele erreichen oder nicht. Also Klimaschutz heißt, die ganze Gesellschaft ist daran beteiligt und wir müssen da alle an einem Strang ziehen.
Wie wichtig ist die Wirtschaft und hier vor allem die großen Unternehmen im Land, wenn Klimaschutz erfolgreich sein soll?
Also die Wirtschaft hat da natürlich eine ganz zentrale Rolle, weil wenn wir klimaneutral werden wollen bis 2040, dann bedeutet das auch, wir müssen klimaneutral produzieren. Also das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir in der Produktion elektrische Energie oder Wasserstoff einsetzen in Zukunft und damit dann eben auch die Klimaschutzziele erreichen. Also das ist eine große Transformation, wie wir immer so sagen als Begriff. Also das heißt, es gibt einen Strukturwandel, der aber auch große Chancen für unsere Industrie bedeuten kann. Modernisierung, Arbeitsplätze auch in anderen Bereichen, in neuen Technologien. Also das kann auch eine sehr positive Chance fürs Land Baden-Württemberg sein.
Eine neue Ministerin wie Sie, die bringt ja bestimmt auch neue Ideen mit. Wo liegt Ihr Schwerpunkt? Womit wollen Sie den Klimaschutz im Land vorantreiben?
Also wir brauchen auf jeden Fall den Ausbau von erneuerbaren Energien. Da geht gar kein Weg dran vorbei. Wir schalten ja Gott sei Dank das letzte Atomkraftwerk im kommenden Jahr ab. Und insgesamt steigt die Welt ja auch aus der Kohle aus. Also das heißt, wir haben einen dringenden Bedarf, erneuerbare Energien hier auszubauen. Da will ich mich auf jeden Fall dahinter klemmen, dass das vorangeht. Und wir müssen aber natürlich gleichzeitig auch darauf achten, dass unsere Ökosysteme intakt sind, dass die Natur gesund ist, die Böden, die Gewässer. Also das heißt, der ganze Naturschutz und auch die Artenvielfalt sind bei mir im Zentrum der Politik. Und auch darum müssen wir uns in den nächsten Jahren ganz zentral kümmern.
Viele Fachleute sagen, ohne die sogenannte Verkehrswende geht gar nichts. Das ist ja jetzt von den Maßnahmen her nicht Ihr Ressort, sondern das des Verkehrsministeriums, aber als Umweltministerin natürlich auch Ihr Thema. Welche Vision haben Sie für die Zukunft des Verkehrs im Autoland Baden-Württemberg?
Naja, wir haben auf jeden Fall den Auftrag zu elektrifizieren. Ja, also wir werden über kurz oder lang aus dem Verbrennungsmotor sicherlich aussteigen. Das ist ja weltweit, sage ich jetzt mal, der Trend, auch bei den Automobilkonzernen. Man hat die Entscheidung getroffen, in die elektrische Mobilität zu gehen. Und da wird es unterschiedliche Möglichkeiten geben. Zum Teil wird auch Wasserstoff eingesetzt beim Schwerlastverkehr zum Beispiel oder Schiffsverkehr. Und ansonsten gibt es alle möglichen Varianten. Ich glaube, in Zukunft ist Mobilität sehr vielseitig, ja. Und das bedeutet sowohl zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto, mit dem Bus oder wie auch immer unterwegs zu sein. Aber es hat einfach viel mehr Möglichkeiten und die müssen halt optimal miteinander verbunden sein, damit die individuelle Freiheit, mobil zu sein, auch erhalten bleibt.
Wenn Sie sowas hören wie, dass im Eurobarometer wirklich die meisten Menschen sagen, wir sehen, dass Klimawandel das wichtigste Thema der Zeit ist. Da geht Ihnen wahrscheinlich das Herz auf, oder?
Ja, das ist ganz wichtig, dass das in den letzten Jahren tatsächlich viel mehr ins Bewusstsein gelangt ist, auch der öffentlichen Debatte, was für eine Herausforderung wir hier vor uns haben. Ja, also wir haben ja in den letzten Jahrzehnten und auch im letzten Jahrhundert erfolgreich gewirtschaftet ökonomisch, aber ökologisch, wenn es um die Lebensgrundlagen geht, haben wir wirklich unsere Lebensgrundlagen auch in Gefahr gebracht. Ja? Und da müssen wir uns jetzt dringend drum kümmern und wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Auf die nächsten Jahre kommt es wirklich an, dass wir da den Wandel vollziehen. Und deswegen freue ich mich, dass es auch mehr und mehr Akzeptanz findet in der Bevölkerung. Und nur dann können wir das auch wirklich erreichen, das Ziel, in die Klimaneutralität zu kommen und klimaneutral zu wirtschaften.
Sagt die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker im SWR2-Tagesgespräch. Und das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Wirtschaftlich hinkt der deutsche Osten noch immer hinterher und politisch tickt er etwas anders als der Westen. Zu diesem Schluss kommt die Bundesregierung im Jahresbericht zum Stand der deutschen Einheit. Der Ostbeauftragte Marco Wanderwitz sieht bei vielen Ostdeutschen eine tiefe Grundskepsis gegenüber Politik und Demokratie und darin eine Gefahr. Aus Berlin berichtet Georg Schwarte.
Der Stamm der deutschen Einheit. Eigentlich viel Licht, sagt der Ostbeauftragte Wanderwitz, aber er macht sich weniger Sorgen um die Wirtschaftskraft, mehr um die offenbar um sich greifende Demokratieskepsis.
Wenn ich eine rechtsradikale Partei wähle, dann ist doch was nicht in Ordnung mit mir. Das macht man doch nicht. Das machen doch Demokratinnen und Demokraten nicht. Es kann doch nicht sozusagen die Reaktion der Politik sein, dass sozusagen als Dank für rechtsradikales Wählerverhalten noch eine besonders liebevolle Ansprache gewählt wird. Sondern ich finde schon, dass man dann auch mal, und das ist zumindest meine Herangehensweise, klar sagen muss, das macht man nicht, weil das gefährdet die Demokratie.
Wanderwitz macht das, es klar sagen. Der AfD-Wählerzulauf speziell im Osten für ihn Ausdruck einer Grundskepsis gegenüber der Demokratie insgesamt. Matthias Platzeck, Ex-Ministerpräsident von Brandenburg, aber hat für vieles Verständnis.
Dass leider vielen die demokratischen Abläufe, die wir pflegen, zu langwierig sind, zu zäh sind, die Ergebnisse oft zu lauwarm sind. Und dann muss man aber immer wieder und immer wieder sagen, habt ihr denn einen anderen Vorschlag?
AfD statt Demokratie, kein besserer Vorschlag, sagt Platzeck dem ARD-Hauptstadtstudio. Demokratie sei ein Kompromiss, am Ende eben oft lauwarm.
Das wird nur lauwarm gehen. Und als Naturwissenschaftler sage ich mal ganz schlicht und einfach, Wer an diesem lauwarmen Kritik übt, wir leben bei 37 Grad Körpertemperatur, bei 42 Grad sind wir tot, bei 32 Grad sind wir auch tot. Der liebe Gott hat es so gewollt, wir sind lauwarme Wesen, dann lebt sich's am besten und das sollten wir auch auf die Politik übertragen.
Die Zahlen und Fakten durchwachsen. Das verfügbare Einkommen im Osten 86% des Westniveaus, das Privatvermögen im Westen mit 182.000 Euro im Schnitt mehr als doppelt so hoch. Die Wirtschaftsleistung im Osten mittlerweile bei 81% des Westniveaus.
Die strukturschwächsten Regionen Deutschlands liegen aber immer noch allesamt in den neuen Ländern,
sagt Mandewitz. Er will mehr Innovation für den Osten, mehr Investitionen. Katrin Göring-Eckardt, die grüne Fraktionsvorsitzende, sagt, dem Osten sei wieder und wieder viel versprochen worden, manches nicht gehalten, und fügt ein Trotzdem an.
Ich kann gut verstehen, dass Leute sich Sorgen machen. Ich kann nicht verstehen, dass sie sagen, da ist die Demokratie dran schuld. Sorgen machen und die Demokratie verächtlich machen, das sind zwei verschiedene Dinge. Ich halte überhaupt nichts davon, die eigenen Sorgen damit zu untermauern, dass man gegen Ausländer hetzt, dass man Hetze verbreitet, dass man die Gesellschaft spaltet. Im Gegenteil. Gerade im Osten gibt es die Aufgabe, die Gesellschaft zusammenzuhalten.
Der Bund will und soll helfen. Ein Zukunftszentrum für europäische Transformation und deutsche Einheit soll entstehen in Ostdeutschland. Der Wettbewerb läuft an. Ein ostdeutsches Begabtenzentrum soll her und alle sollten die Forderung der Regierungskommission 30 Jahre deutsche Einheit beherzigen. Mehr Ostdeutsche in Führungspositionen, sagt auch Matthias Platzek, der dieser Kommission angehörte. Ostdeutsche Identität müsse sich im Osten auch in den Spitzenpositionen widerspiegeln.
Wenn aber im Osten Deutschlands der Eindruck ist, mein Vermieter ist ein Westdeutscher, mein Chef ist ein Westdeutscher, mein Bankdirektor ist ein Westdeutscher und der Chefredakteur meiner Lokalzeitung ist auch ein Westdeutscher, dann wird genau diese Gefühlsnotwendigkeit nicht bedient. Und da müssen wir ran, weil wir ansonsten so eine Krumelei, so ein ungutes Gefühl erhalten.
Stand der Einheit. Marco Wanderwitz sagt, die innere Einheit bleibe Daueraufgabe. Matthias Platzek findet, es bilde sich gerade eine neue ostdeutsche Identität heraus. Leider noch zu oft mit Trotz statt mit Stolz unterlegt, sagt er.
Aus Berlin der Bericht von Georg Schwarte. Schüsse im Zentrum von Amsterdam. Dabei wurde gestern Abend ein bekannter Journalist lebensgefährlich verletzt. Die Polizei geht von einem Mordanschlag auf den niederländischen Kriminalreporter Peter de Vries aus. Ministerpräsident Rutte spricht von einem Anschlag auf den freien Journalismus. De Vries ist aktuell beteiligt an einem großen Prozess gegen das organisierte Verbrechen. Ralf Lachmann berichtet.
In Amsterdams Innenstadt legen Passanten Kerzen und Blumen nieder, dort wo der populäre Fernsehjournalist Peter de Vries gestern von mehreren Kugeln getroffen zusammengesackt war. Er schwebt weiter in Lebensgefahr. Es gibt kaum einen Niederländer, der die unerschrockene, jahrzehntelange Arbeit des 64-jährigen Kriminalreporters nicht kennt und schätzt. Seine Landsleute sind erschüttert.
Ich habe einen Rosenkranz niedergelegt, gebetet. Jeder sollte seine Meinung sagen dürfen. Es geht um Gerechtigkeit. Dass er Bodyguards immer ablehnte, zeigt, wer er ist. Ich schaue zu ihm auf. Ich gucke nicht viel Fernsehen, aber immer wenn Peter de Vries zu sehen war, habe ich zugeschaut. Ein großartiger Mann. Jahrelang moderierte de Vries eine Fahndungssendung im niederländischen Fernsehen. Er engagiert sich für Opferangehörige, bekämpft organisierte Kriminalität. Aktuell ist er Vertrauensperson eines Kronzeugen vor Gericht. Der Anwalt dieses Kronzeugen war 2019 erschossen worden. Auch de Vries erhielt immer wieder Drohungen. Angeklagt ist ein Boss einer international agierenden Gangsterbande wegen Mordaufträgen und Drogenschmuggels. Ob diese Bande hinter dem jetzigen Anschlag steckt, ist noch unklar. Unterdessen sagte König Willem-Alexander am Rande seines Staatsbesuches in Deutschland über de Vries.
Peter de Vries ist natürlich ein Journalist, ein besonderer Journalist.
Er ist ein besonderer Journalist und es war ein Anschlag auf den Journalismus, einen Grundpfeiler unseres Rechtsstaates und damit ein Anschlag auf den Rechtsstaat.
Damit auch ein Anschlag auf den Rechtsstaat.
Reuss de Vries, der Sohn des Anschlagsopfers, sagte, für die Familie sei ein Albtraum wahr geworden. Er dankte für den großen Zuspruch aus allen Teilen der Bevölkerung. Der brutale Mordanschlag hat auch im Ausland für Bestürzung gesorgt. Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV, sagt:
Das ist der Versuch, Journalismus mundtot zu machen, Journalistinnen und Journalisten einzuschüchtern und von ihrer wichtigen Arbeit abzuhalten, beziehungsweise ihnen deutlich zu machen, dass das brandgefährlich ist. Das kennen wir sonst nur aus Krisengebieten und Diktaturen auf dieser Erde. Dass das in unserem Nachbarland Niederlande geschieht, ist wirklich haarsträubend.
Die beiden Hauptverdächtigen Kollegen sind ein 35-jähriger Pole und ein 21-jähriger Niederländer. In ihren Wohnungen in der Provinz Gelderland hat die Polizei Waffen und umfangreiches Datenmaterial sichergestellt. Beide waren in einem Fluchtauto auf der A4 nahe Den Haag schon kurz nach dem Mordanschlag gestern Abend festgenommen worden. Ein zunächst verhafteter dritter Mann aus Amsterdam ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Ralf Lachmann, Den Haag.